Deutschlandfunk. Agenda.
Und dazu begrüßt sie Bettina Köster heute aus Duisburg. Genauer gesagt sind wir zu Gast bei der Polizei in Duisburg. Hier kümmern sich Polizisten gemeinsam mit Pädagogen um Kinder und Jugendliche, die auf die schiefe Bahn gekommen sind. Und zwar mit einem ganz besonderen Präventionsprojekt. Es heißt Kurve kriegen und die Initiative gibt es bislang nur in Nordrhein-Westfalen. Hier bekommen Kinder und Jugendliche, die wegen Diebstahl oder Körperverletzung aufgefallen sind, tatkräftige Unterstützung, um wieder auf Kurs zu kommen, sozusagen. Wie die Arbeit mit den jungen Menschen genau aussieht, das lassen wir uns im Laufe der Sendung genauer erklären. Und wir wollen wissen, welche Präventionsarbeit darüber hinaus nötig ist, damit Kinder und Jugendliche gar nicht mehr auf die schiefe oder gar nicht erst auf die schiefe Bahn kommen. Denn vor einigen Wochen wurde eine Kriminalstatistik der Polizei veröffentlicht. Danach stieg die Zahl der tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren um 12% im Vergleich zum Vorjahr und um 43% im Vergleich zu 2019. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie das wie immer gerne tun in der Agenda am Vormittag. Immer unter der Telefonnummer 00 800 44 64 44 64. Noch einmal 00 800 44 64 44 64, oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und wir sammeln Ihre Fragen, Ihre Eindrücke hier von dem Projekt. Vielleicht haben Sie aber auch Erfahrungen aus anderen Projekten, die Sie mit einbringen können. Gerne melden Sie sich bei uns. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem Projekt selbst. Herr Bialon, Sie sind hier in der Dienststelle für Kriminalprävention zuständig. Können Sie uns vielleicht erstmal so ein bisschen erklären, wie funktioniert das bei Kurve kriegen? Wie gehen Sie vor?
Ja, Kurve kriegen ist ja eine Initiative des Landes NRW, die geboren wurde, um Kinder und Jugendliche frühzeitig zu erkennen, um zu verhindern, dass die zu intensiven Straftätern werden könnten, also jugendliche Intensivtäter. Weil man muss grundsätzlich zur Jugendkriminalität wissen, Jugendkriminalität ist ubiquitär, das heißt, sie betrifft jeden. Man könnte auch sagen, sie ist in gewisser Weise normal, weil das zur Lebensentwicklung von Kindern und Jugendlichen gehört, ihre Grenzen auszutesten und zu gucken, wo sind die denn. Und in Kurve kriegen, oder man muss dazu auch noch wissen, dass es einen kleinen Teil von Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen gibt, die den Großteil der Straftaten in dieser Altersgruppe begehen. Und Kurve kriegen hat sich zum Ziel gemacht, diese Kinder und Jugendlichen zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, um dort entgegenzuwirken. Und dieses Konzept wurde im Jahre 2011...
Da kommen wir gleich noch später ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Vielleicht gehen Sie einfach mal darauf ein. Wie gehen Sie vor? Also wie bekommen Sie Kontakt? Ich nehme mal an, die sind aufgefallen, weil sie etwas gestohlen haben oder jemanden verletzt haben oder wie?
Ja, polizeilich erheben wir statistische Daten von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren. Und das machen wir regelmäßig. Wir schauen also in unsere Statistik, welche Kinder sind auffällig geworden. Und daraus erstellen wir dann sozusagen eine Rankingliste. Die geht von der Anzahl der Straftaten, von der Schwere der Straftat aus. Die geht auch, bezieht mit ein, ob das Kind andere kriminalitätsgefährdende Umstände hat. Also, wo wohnt das Kind? Ist es in einem sozialen Brennpunkt groß geworden? Wie sind die Familienstrukturen? Wie sieht der Freundeskreis aus? Und aus diesen gesamten Daten machen wir dann eine Prognose und bieten den Familien dieser Kinder an, in Kurve kriegen mitzuwirken. Das heißt, wir bieten unsere Hilfe an und sagen, wollen Sie, dass Ihr Kind von der schiefen Bahn wegkommt? Und dann sagen die Eltern in aller Regel, ja, wollen wir. Und dann steigen wir ein.
Und dann kommt Herr Pfeiffer auch mit ins Boot. Er ist pädagogische Fachkraft hier bei der Präventionsstelle. Inwiefern werden Sie mit eingebunden?
Wir werden fast von Anfang an eingebunden. Also das Prozedere ist so, zunächst meldet sich die Polizei bei den identifizierten Familien. Die Eltern, wie Herr Bialon sagte, nehmen dann das Angebot in der Regel dankbar an, unterschreiben dann auch die erste Einwilligungserklärung. Das ist eine wichtige Formalität. Wenn das erfolgt ist, dann bekommen wir pädagogischen Fachkräfte von den Polizeikollegen die Klardaten und können dann unsererseits auch Kontakt zu den Familien aufnehmen, stellen dann das Programm Kurve kriegen der Familie aus unserer Sicht vor und uns persönlich natürlich, weil unsere Person ist eigentlich das wichtigste Instrument, was wir zu bieten haben. Dann gibt es die zweite Einwilligungserklärung und damit ist die Familie dann sozusagen aufgenommen. Die Teilnahme am Programm ist freiwillig, kann auch jederzeit von beiden Parteien, also sowohl polizeilicherseits als auch von der Familie, jederzeit auch aufgekündigt werden.
Warum ist es wichtig, dass Sie zusammenarbeiten, also Sie als pädagogische Fachkraft und Sie als Polizist, sage ich jetzt mal?
Ja, genau das ist, so denken wir, der Erfolg von Kurve kriegen. Auf der einen Seite die Polizei wird immer mit punitiven Strategien verbunden und dann auf der anderen Seite der pädagogische Teil. Und dieses Zusammenspiel, was sich in der täglichen Arbeit zeigt, ist der Erfolg von Kurve kriegen.
Und jetzt schauen wir mal, was Kurve kriegen eigentlich genau ausmacht. Julia aus Hagen, denn in Hagen gibt es das auch, und Melik aus Bonn. Wir haben die Namen verändert, das sage ich dazu, damit die Absolventen von Kurve kriegen auch anonym bleiben. Und ich frage jetzt einfach mal Julia, warum bist du zu Kurve kriegen gekommen?
Straftaten, Gewalt. Viele Vermisstenanzeigen, falscher Freundeskreis. Dann wurde Kurve kriegen auf mich aufmerksam, auch durch meine Mutter. Es war ein langer Prozess, bis ich mich halt auch darauf eingelassen habe. Weil natürlich, wenn man in so einer Verfassung ist, sage ich mal so, auf die schiefe Bahn gerät, ist es halt, sind die wenigsten dazu bereit, sich Hilfe anzunehmen. Das ist ja immer ein Prozess, der halt dahinter steckt. Das passiert nicht von heute auf morgen, ja, ich nehme mir jetzt Hilfe an. Ne, das sind dann viele, viele Schritte, die dann gewagt wurden, bis man sich selbst dann halt auch öffnet.
Versuch dich mal zurückzuerinnern, als Frau Brockhaus, die hier neben dir steht, als pädagogische Fachkraft. Ich nehme mal an, die ist zu dir in die Familie gekommen. Wie war denn das da für dich?
War schon komisch. Jemand Neues ist da, will mir helfen. Wenn ich mich so zurückerinnere, war ich anfangs schon sehr so abgeneigt, wenn man das so sagen kann, dem gegenüber. Aber es war halt trotzdem interessant zu wissen, oder ich war anders gesagt eher neugierig und wollte wissen, wer ist das denn, ne? Und dann mit der Zeit, weil sie war halt auch immer präsent, ist auch keine lockere Person in dem Sinne, die nagt dann auch, ne? Also sie bohrt. Und dann habe ich mich halt irgendwann dem gegenüber halt auch geöffnet. Ja, und dann kam das dann.
Was heißt, Frau Brockhaus, Sie nagen und Sie bohren?
Ja, das bedeutet eigentlich, dass Julia, wie sie gerade erwähnt hat, zu Beginn eigentlich keine Lust hatte auf weitere Pädagoginnen oder Pädagogen, die in die Familie kommen und Hilfe anbieten. Davon hatte sie schon genug kennengelernt. Ihre Mama war zu dem Zeitpunkt sehr hilflos und hatte sich auch an uns gewandt. Und so habe ich erstmal begonnen, mit der Mama zu arbeiten. Und im Laufe der Zeit, umso häufiger ich dann auch in der Wohnung präsent gewesen bin, hat Julia sich dann doch mal aus ihrem Zimmer getraut oder war dann so neugierig und hat dann auf sich aufmerksam gemacht mit Türenknallen zum Beispiel. Also sie hat mir deutlich gezeigt, sie hat dann doch ein bisschen Interesse und das hat mir dann auch gezeigt, dran zu bleiben.
Ah, das ist Interesse zeigen, wenn man Türen knallt?
Genau. In dem Fall war das tatsächlich so, ja.
Das heißt, es ist aber auch ganz wichtig, dass Sie einen engen Draht miteinander hatten oder aufgebaut haben.
Das ist der Schlüssel, die Beziehungsarbeit. Das ist ein pädagogisches Werkzeug sozusagen. Ohne dem geht es nicht. Denn Kurve kriegen, wie gerade erwähnt, ist freiwillig. Und wenn wir nicht in der Lage sind, zu den teilnehmenden Kindern eine Beziehung aufzubauen, dann wird sich auch nichts in ihrem Verhalten verändern. Das ist was ganz Entscheidendes.
Julia, du hast eben genickt.
Ja.
Also für dich ist auch ganz, ganz wichtig gewesen, dass überhaupt erstmal so eine enge Verbindung auch.
Das auf jeden Fall, weil ich muss ja auch vertraut mit dem meinem Gegenüber sein. Ich tue mich halt nicht jemand Wildfremden öffnen und sagen, eigentlich passt die Chemie auf Deutsch gesagt irgendwie gar nicht. Aber das war ja dann doch der Fall, ne? Und sie hat mir halt auch immer das Gefühl vermittelt, ich bin da, ich höre dir zu, ich werde keine Partei ergreifen, ich verstehe beide Seiten, ne? Auch aus Konflikten der Familie heraus.
Was habt ihr denn dann vereinbart? Also es ging ja dann los, auch Kurve kriegen ist ja nicht nur die Beziehungsarbeit zwischen der pädagogischen Fachkraft und dir, sondern Da gibt es ja dann auch Programme, ne? Was hast denn du gemacht?
Ich habe für mich über Kurve kriegen das Motorradtrail entdeckt, weil ich auch viel mit Wut und Aggressivität zu kämpfen hatte. Und das war dann für mich auch so ein Stück weit so ein Ventil, meine Wut abzulassen. Ja, das Training war immer einmal die Woche. Wir hatten auch Wochenenden, wo wir dann gezeltet haben mit der Trial-Gruppe. Ja, da hat man dann auch neue Leute kennengelernt, eine Gruppendynamik, ein Anti-Gewalt-Training habe ich absolviert von Kurve kriegen. Mit Hunde gestützt war das? Genau, Hunde gestützt. Hundegestütztes Anti-Gewalt-Training. Ja, das war dann sowas, was mir viel geholfen hat. Auch Nachhilfe zuvor, weil Schule war für mich auch. Das hat mir dann auch durch Kurve kriegen geholfen. Nachhilfe, dann der durch erste bessere Noten dann Schule wieder, sage ich mal, neu für mich zu entdecken, dass es doch auch Spaß machen kann, Ehrgeiz zu entwickeln.
Okay, da haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Ja. Melik, schauen wir mal bei dir. Wie bist du zu Kurve kriegen gekommen?
Eigentlich Diebstähle, Schlägereien, Schule schwänzen, alles drum und dran. Man hat sich ein bisschen durchgelebt als kleiner Junge, würde ich mal sagen. Es hat angefangen von Schlägereien bis zu Diebstählen, bis zu Raubüberfälle, räuberische Erpressungen, alles drum und dran. Ja.
Kannst du dich noch erinnern, warum du das gemacht hast, was die Motivation war?
Um dazu zu gehören und allgemein, man wollte es einfach ausprobieren als kleiner Junge.
Also zu so einer bestimmten Gruppe auch von, ja, von Jugendlichen?
Auf jeden Fall. Ich hatte halt verschiedene, aus verschiedenen Ländern Freunde. Ich bin ja selber urkünftig Araber, ne? Und Türken, Araber, alles drum und dran. Man will sich einfach cool fühlen. Man ist halt Außenseiter, wenn man nicht dazugehört. Wissen Sie, was ich meine? In der Klasse fängt schon an durch kleine Beleidigungen und so. Wissen Sie, nicht aufzeigen, reinrufen und so von Kleinigkeiten einfach.
Und wie bist du dann, Georg Wienand steht hier neben dir, das ist deine pädagogische Fachkraft in Anführungsstrichen, also ihr beide habt eine enge Beziehung aufgebaut. Wie war der Prozess für dich?
Das ging eigentlich ganz simpel. Mein Bruder hat schon früher Scheiße gebaut, ne? Und der war auch sehr bekannt bei der Polizei und Herr Wienand ist dazwischen gekommen bei meinem Bruder. Irgendwann, meine Mutter hatte halt sehr lange Kontakt mit Herr Wienand, hat dann einfach gesagt, willst du mal gucken? Und ja.
Ja, vielleicht Herr Wienand, wenn Sie auch noch mal so zurückblicken, war das auch so ein Prozess, wie wir das eben gehört haben, dass man da auch erstmal so eine Annäherung finden muss? Oder war Melli gleich bereit und sagte, okay, ich mache hier mit?
Ja, also der Unterschied war, ich war in der Familie schon vertraut und bekannt. Wir hatten die Arbeit mit dem Bruder und die war auch schon erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Und von daher hatte ich da andere Startbedingungen. Natürlich war es auch hier so, dass der Melik nicht begeistert war, dass er jetzt auch ins Programm kommt. Da auch eher die Mutter, die Antreibende war, gesagt, ich möchte aber, dass du das machst. Und es auch hier in dem Fall lange Zeit gebraucht hat. Also der Melik war über 4 Jahre im Programm und er hat auch nicht mit Beginn der Teilnahme mit dem Verhalten aufgehört, sondern sein Türeknallen war, ich mache weiter mit Straftaten, dann gucke ich mal, ob der Wienand weggeht endlich. Ne? Und der ging aber nicht weg.
Hast du das ausgetestet, Melik?
Ja, direkt, sofort, weil ich war gar nicht damit zufrieden, dass meine Mutter mir dieses Angebot vorgeschlagen hat und sie hat mich auch teilweise gezwungen, was aber Eltern auch machen müssen in diesem Alter. Und es fing schon mit 13 an. Also wirklich Straftaten, die ein 13-Jähriger nicht machen sollte. Polizei kam oft, hat auch meine Mutter vorgewarnt, ne, und hat gesagt, hey, wir buchten den Jungen bald ein. Ne? Das wird vorkommen.
Melik, vielleicht erzählst du uns jetzt aber einfach auch noch mal mehr darüber, was dir jetzt geholfen hat in dem Programm, um aus diesem sich zeigen wollen, gewalttätig dazugehören und so weiter, dass du da rausgekommen bist aus dieser Kette.
3,5 Jahre habe ich mit Herr Wienand richtig zusammengearbeitet, wöchentlich. Hat er mich angerufen, hat sich darum gekümmert, was ich mache, ob ich in die Schule gehe, ob ich einen Job finde, wenn ich ein bisschen Geld verdienen will, alles drum und dran. Einmal im Monat hatten wir Aggressionstraining, das ging 8 Stunden.
Anti-Aggressionstraining,
einmal im Monat. Es war was komplett anderes für uns Jugendliche. Da waren auch verschiedene Landsleute. Wir haben uns total gut verstanden. Frühstücken zusammen mit 8 Leuten. Mittagessen zusammen mit 8 Leuten. Wir haben Kampfsport gemacht, Box. Also wirklich von Fußball bis zum Ringen, alles drum und dran. Man hat sich angetastet und die Trainer waren auch komplett nett. Also
das heißt, da habt ihr gelernt, auch mit euren Aggressionen anders umzugehen? Verstehe ich das richtig?
Alleine Kampfsport. Da waren viele Leute, die genauso wie ich aggressiv waren und die wollten sich halt beweisen. Man will sich immer beweisen, so, wissen Sie, was ich meine? So, dann haben die einfach gesagt, hey, da machen wir halt jedes Mal 2 Stunden Kampfsport und dann.
Richtig weiß ich das nicht, was das ist, sich beweisen. Was meinst du damit?
Ah, mit beweisen. Ja, zum Beispiel bei uns, wir waren 6 Jungs und 2 Mädchen, ein Mädchen, 7 Jungs. Und da wollte immer einer der Stärkere sein. Und der Stefan hat's gemerkt, mein Trainer. Und hat halt einen Vorschlag in den Raum geworfen und hat gesagt, hey, dann sollen Sie sich mal boxen. Hat Boxhandschuhe geholt und ja, der eine, der sich beweisen wollte, hat sich dann mit mir gehauen. Und das war aber nur kleine, leichte Schläge. Wir hauen uns ja jetzt nicht direkt so hart. Ne? Das war so ein Sparring und das haben wir halt unter 7 Jungs gemacht. Das Mädchen hat auch ein bisschen, aber die hat nichts Schlimmes abbekommen. Nee.
Wo gehst du denn jetzt mit deiner Energie hin? Also du stehst hier vor mir sehr kraftvoll, das spüre ich. Und was machst du mit der Energie, also damit es eben nicht in die falschen Kanäle kommt?
Mein Trainer hat sich gewechselt zum Ibrahim, der war sportlich und hat mir sehr viel beigebracht über Mentalität und über sportliche halt. Und ich habe ihn erstmal als Vorbild gesehen. Da er mir, ich konnte erstmal ein Liegestütz, dann konnte ich irgendwann mal 10, dann konnte ich irgendwann mal 50 am Stück. Und der Ibrahim war, also das ist auch einer aus meinem Land, der kommt aus meinem Land. Und was ich nochmal sagen wollte, Leute, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen und sich nicht so gut mit Deutschen verstehen können, ne, die fühlen sich mehr hingezogen zu Ausländern, ne? Also es soll sich jetzt nicht schlimm anhören, aber zum Beispiel Ibrahim war Marokkaner, wir hatten auch jemand, der kommt aus Nigeria, alles drum und dran und die haben sich zu dem hingezogen gefühlt, weil er weiß, was wir durchmachen manchmal und halt andere nicht, aber ja.
Das heißt, er war ein großes Vorbild auch für dich, wenn ja, ich das richtig 100, verstehe.
100%, von 10 Liegestütze bis zu 50, von 2 Kilometer bis zu 10, von 10 bis zu 20 ist also Laufen, Joggen, alles drum und dran und jetzt greife ich weiter an. Ich liebe Sport über alles, ich habe mich von allen verabschiedet, ich war Raucher, ich war Kiffer, ich habe schon mal Alkohol getrunken, ich habe alles ausprobiert und nee, das ist nicht meine Richtung und ich glaube, dass wenn ein Jugendlicher erklärt wird, hey, du musst Sport machen, natürlich sieht er das erstmal als Stress und als das ist anstrengend und alles drum und dran. Aber wenn du die Liebe dazu findest, ich bin 18 Jahre alt, ne? Ich habe schon mit 16 angefangen, 20 Kilometer zu laufen. Ich liebe diesen Sport und ich weiß nicht, man findet einfach dazu, wenn man etwas anfängt, was man sich nicht traut. Ich habe mich gar nicht getraut, weil ich war erstmal übergewichtig. Was heißt übergewichtig? Ich war pummelig und habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper und wurde halt sehr oft schikaniert. Und ja, damit bin ich nicht klargekommen.
Herr Wienand, welchen Stellenwert geben Sie gerade auch Vorbildern ein, so wie Melik das gerade geschildert hat? Also gerade wenn man auch, sage ich jetzt mal, nach Deutschland gekommen ist, vielleicht nicht überall so gut ankommt, auch Schwierigkeiten hat, auch mit vielleicht auch mit der deutschen Kultur, sind da auch gerade Menschen wichtig, die eben solche Erfahrungen auch gemacht haben?
Ja, also wir haben ja gerade gehört, Anlass und Motivation, Straftaten zu begehen und fortzuführen, war ja Anerkennung in der Gruppe. Also den Menschen, denen ich gleich so ähnlich sein wollte, nachzueifern. Und was wir dagegen setzen müssen, sind positive Vorbilder. Kovokriegen arbeitet mit Beziehungen, mit Bezugsbetreuern. Aber auch, wie in dem Fall, haben wir weitere Trainer eingesetzt. Wir hatten noch eine weitere Fachkraft über das Jugendamt, die mit ihm gearbeitet hat. Also ich glaube, eine gute Chance haben wir, wenn wir denen eine verschiedene Personen auch anbieten, zu denen sie aufschauen können und damit wir auch für jeden Teilnehmer auch die Person finden, die auf die er anspricht. Na, und das ist in der Chance von Kovokrieg neben den Beziehungen zu den pädagogischen Fachkräften einfach die zusätzlichen Beziehungs- und Maßnahmenangebote zu externen Fachkräften, die wir über Mittel von Kovokriegen organisieren und finanzieren.
Finanzieren ist ein gutes Stichwort. Herr Bialon, da können Sie wahrscheinlich noch mal gut was zu sagen. Was kostet den Steuerzahler dieses Programm?
Also da gibt es ja eine sehr schöne Kosten-Nutzen-Rechnung, die tatsächlich wissenschaftlich analysiert wurde. Und zu der kann man sagen, Ein Teilnehmer, der Kurve kriegen durchläuft, kostet durchschnittlich 25.000 Euro. Und ein Intensivtäter, der wirklich zum Intensivtäter wird, bis zum 25. Lebensjahr, kostet den Steuerzahler 1,7 Millionen. Und das können Sie in Relation setzen, was wir letztendlich einsparen, indem wir Teilnehmer durch Kurve kriegen laufen lassen und letztendlich dem Steuerzahler dann eine ganze Menge Geld ersparen.
Das heißt, es lohnt sich schon, und es gibt Kurve kriegen ja auch nicht nur in Duisburg oder in Hagen oder in Bonn. Herr Wendelmann, Sie sind aus dem Innenministerium zuständig auch für Kurve kriegen aus dem Nordrhein-Westfälischen. Wie viele Programme gibt es oder wie oft gibt es Kurve kriegen in Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen gliedert sich in 47 Kreispolizeibehörden, das sind die Zuständigkeitsbezirke, und daran angeflanscht ist auch immer Kurve kriegen, so wie hier in Duisburg oder in Hagen. Und in 42 ist Kurve kriegen schon implementiert. Also wir haben insbesondere nach 2017 die Anzahl der Standorte mehr als verdoppelt. Wir hatten 19, in einer Pilotphase erst 8, dann langsam auf 19. Und nachdem wir wussten, es funktioniert, es wirkt, haben wir es stetig, insbesondere seit dem Minister Reul im Amt ist, ausgebaut und mehr als verdoppelt. Das heißt, Stand heute 42 Standorte, weit über 100 pädagogische Fachkräfte und genauso viel erfahrene Kriminalbeamte, die im Team an diesem Thema arbeiten.
Und zur Erfolgsquote, da gehen wir nach den Nachrichten noch ein bisschen näher drauf ein. Also wie viele Absolventen erfolgreich das Programm abschließen, so wie wir das eben von den beiden Kandidaten hier gehört haben. Wir melden uns nach den Nachrichten wieder hier aus Duisburg. Und wenn Sie hier anrufen möchten, beziehungsweise bei meiner Kollegin, dann wählen Sie 00800 44 64 44 64 mit Ihren Anmerkungen oder Fragen, und wir stellen die dann im Laufe der Sendung vor. Und es geht weiter mit der Agenda vor Ort. Wir sind heute bei der Polizei in Duisburg, weil die hier ein erfolgreiches Präventionsprojekt schon lange durchführen für Kinder und Jugendliche, die straffällig geworden sind, aber unter 14 Jahren und damit noch nicht straffähig sind, um die zu kümmern. Und Herr Wendelmann, wir haben eben schon darüber gesprochen, das ist natürlich nicht nur in Duisburg oder in Bonn oder Hagen, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen, von Aachen bis nach Paderborn, sage ich jetzt mal, gibt es Kurve kriegen, dieses Projekt, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, auszusteigen aus einer kriminellen Energie, sage ich jetzt mal. Wie ist denn der Erfolg? Also wir haben eben zwei Geschichten gehört von jungen Menschen, die es geschafft haben, die da rausgekommen sind. Wie ist das denn grundsätzlich?
Das sind natürlich die beiden jungen Menschen, die wir gerade gehört haben, zwei Teilnehmer oder Absolventen, wenn sie erfolgreich durchlaufen haben, nennen wir sie Absolventen, die erst gerade aus dem Programm raus sind, noch recht frisch. Wir verfolgen die Erfolge nachhaltig. Das heißt, seit 2011 gucken wir, wer von denen, die so wie die beiden hier das Programm erfolgreich absolviert haben, wird denn in der Folge wieder so auffällig, polizeilich auffällig, dass er tatsächlich doch in einem Intensivtäterprogramm landen muss. Intensivtäterprogramme sind eben in jeder Kreispolizeibehörde Nordrhein-Westfalens dafür geschaffen worden, um Menschen, die man nur noch ganz schwer einfangen kann, die eine tatsächliche Intensivtäterkarriere schon beschreiten, um die möglichst davon abzuhalten. Also wir haben bei den Teilnehmern, bei den Absolventen etwa 2% nur, die wieder so auffällig werden, dass sie in ein Intensivtäterprogramm müssen. Also das, was wir verhindern wollten, die Karriere, das schaffen wir bei 98% unserer Absolventen seit 2011. Und wenn man, ich will sie nicht mit Zahlen überfrachten, aber wenn man nochmal eine Zahl nennt, die wirklich beeindruckend nennen darf, die beeindruckend ist, 1251 junge Menschen seit 2011 haben diese Initiative erfolgreich verlassen. Das dauert 2-3 Jahre, manchmal 4-5 Jahre, je nachdem, was da alles an Ursachen bearbeitet werden muss. 1251 junge Menschen, das ist der Stand vom März diesen Jahres, die auf dem Weg waren in eine kriminelle Karriere, die mit Kurve kriegen wieder auf Kurs gekommen sind und das eben nachhaltig. Nur 2% von ihnen sind wieder so auffällig geworden. Und das ist natürlich auch ein Umstand, den man zur Kenntnis nehmen muss. 100% erreichen wir nicht. Wer ihnen 100% verspricht, egal in welchem Themenbereich, ob sie abnehmen wollen, sich das Rauchen abgewöhnen wollen, was auch immer sie vorhaben, der lügt. Wir erreichen auch nicht 100%. Aber die Erfolge, die wir vorweisen können, sind schon beachtlich.
Dann wundert es mich ehrlich gesagt, Herr Wendelmann, warum gibt es das nur in Nordrhein-Westfalen? Man müsste doch dann eigentlich denken, wenn das so erfolgreich ist, dann müssten doch die anderen Bundesländer das längst übernommen haben.
Ja, das fragen wir uns auch. Aber wir haben tatsächlich viele Anfragen aus Bundesländern. Ganz aktuell die Woche aus Baden-Württemberg. Berlin war mal kurz davor. Wir haben lange mit Berlin konferiert, sie instruiert, was bedeutet Kurve kriegen. Und am Ende hat man, seinerzeit war die Regierung noch rot-grün in Berlin, also schon ein paar Jahre her, hat man gesagt, wir möchten nicht, das war der Grund dafür, dass Jugendhilfe und Polizei so eng verbandelt sind, so eng miteinander arbeiten. Da gibt's also noch Ressentiments. Und mit denen hatten wir natürlich zu Anfang hier auch zu kämpfen. Diese alten Vorurteile, Polizei und Jugendhilfe, das geht nicht miteinander. Und das ist mittlerweile völlig erledigt. Also das ist ein Grund dafür, dass es andere Bundesländer nicht machen. Ein Grund ist natürlich auch dafür, dass man Geld in die Hand nehmen muss. Herr Bialon hat es ja gerade gesagt, wir investieren in diese jungen Menschen. 25.000, 30.000 Euro für eine Teilnahme, manchmal 50.000, wenn es ein paar Jahre länger dauert. Und das Geld ist erstmal Vorleistung. Es gibt keine Auszahlung darauf hin, sondern es sind ersparte soziale Folgekosten. Und politisch denkt man eher in kürzeren Abständen, sogenannte Quick Wins. Wir wollen schnelle Erfolge. Darin investiert man politisch gerne. Und deswegen ein dickes Lob an unseren Minister, an unseren Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, der das Geld für Kurve kriegen zur Verfügung stellt.
Tobias Singelstein ist Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Universität in Frankfurt und ist mit uns verbunden, hat die ganze Zeit zugehört. Herr Singelstein, finden Sie das auch komisch als Kriminologe, dass, sage ich jetzt mal, die Polizei mit Jugendhilfe so eng zusammenarbeitet?
Ja, schönen guten Tag zusammen erstmal. Das ist in der Tat eine alte Diskussion, die aus meiner Sicht aber nicht veraltet ist, sondern man muss sich, glaube ich, klar machen, welche Rolle die Polizei in der Gesellschaft und auch gerade für junge Menschen spielt, welche Aufgabe sie auch hat, nämlich Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Und dazu passt jetzt das, was wir jetzt alles hier gehört haben, ne, soziale Maßnahmen, pädagogische Unterstützung, nicht so gut. Es steht erstmal in einem Widerspruch zueinander und deshalb sprechen wir auch von einem Rollenkonflikt. Deshalb ist der klassische Weg eigentlich, dass diese beiden Schienen so ein bisschen getrennt sind, ne, dass wir einerseits Polizei und Strafverfolgung haben und andererseits die Jugendhilfe, die für andere Maßnahmen zuständig ist. Nun liegt, glaube ich, auf der Hand und ist klar, dass eine Form der Zusammenarbeit fruchtbar sein kann und in bestimmten Bereichen auch nötig ist. Aber ich glaube, es stellt gerade die pädagogischen, die jugendhilferechtlichen Maßnahmen auch vor starke Herausforderungen, wenn sie unter dem Dach oder gerade unter der Führung der Polizei stattfinden. Und deshalb muss man sich, glaube ich, schon genau überlegen und angucken, wo man diese Unterstützungs- und Hilfemaßnahmen, die sicher gut und sinnvoll sind, ansiedeln möchte.
Ich würde gerne noch mal auf die Kriminalstatistik zu sprechen kommen. Die haben wir ja jetzt noch nicht genauer uns angeschaut. Und zwar ist da ja zum einen aufgefallen, dass tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren um 12% im Vergleich zum Vorjahr, also dass die Zahl gestiegen ist und im Vergleich zu 2019 sogar um 43%. Herr Singelstein, was sagen denn diese Zahlen überhaupt aus? Was sind tatverdächtige Kinder?
Man muss zunächst mal sagen, Kinder, also Menschen, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, können sich in Deutschland nicht strafbar machen, die sind nicht strafmündig. Die können sozusagen auch eigentlich nicht tatverdächtig sein, weil sie sich eben gar nicht strafbar machen können. Sie werden aber teilweise eben doch statistisch erfasst. Wichtig ist, immer im Hinterkopf zu behalten, wir hatten ja eine aufgeregte Diskussion um die polizeiliche Kriminalstatistik vor einigen Wochen, dass diese Statistik nicht die Kriminalitätswirklichkeit abbildet, sondern im Prinzip ein polizeilicher Tätigkeitsbericht ist, also dokumentiert, was hat die Polizei im vergangenen Jahr getan. Da sind ganz viele Verzerrungsfaktoren drin. Wir haben das Dunkelfeld nicht dabei. Wir wissen nicht, was am Ende die Justiz wirklich aus diesen Fällen macht. Was also wirklich dahinter steckt, ist erstmal nur eine polizeiliche Bewertung. Und deshalb brauchen wir eigentlich ganz andere Untersuchungen, um wirklich belastbar was über die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland sagen zu können. Es gibt zum Beispiel von Bund und Ländern, geführt vom Bundeskriminalamt, seit einigen Jahren die Initiative, in Abständen von 2 Jahren repräsentative Bevölkerungsbefragungen zu machen, wo gefragt wird nach Opfererfahrungen, um darüber ein realistischeres Abbild der Kriminalitätswirklichkeit in Deutschland zu bekommen. Wir werden niemals wirklich eine Statistik haben, die uns 1:1 sagt, was findet an abweichendem Verhalten an Kriminalität in der Gesellschaft statt. Aber es geht auf jeden Fall deutlich genauer, sehr viel genauer, als diese polizeiliche Kriminalstatistik es tut, die aus meiner Sicht und aus Sicht der Kriminologie als Wissenschaft wirklich maßlos überbewertet wird in der öffentlichen Debatte.
Das heißt, die Aufregung, Sie haben es schon erwähnt, die in den Medien war, die ist unberechtigt?
Kriminalität ist natürlich ein Thema, was emotional stark besetzt ist, was viele Menschen sehr beschäftigt. Man muss aber auch dazu sagen, dass die meisten Menschen ein sehr unrealistisches Bild von der Kriminalitätswirklichkeit in Deutschland haben. Also das sehr viel drastischer und dramatischer wahrnehmen, als es tatsächlich ist. Wenn wir uns jetzt die Zahlen im Einzelnen angucken, dann sehen wir in verschiedenen Bereichen einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr und auch zu den Vorjahren. Man muss aber sich auch eben den langfristigen Trend angucken. Und da sehen wir, dass wir davor lange Jahre starke Rückgänge der erfassten Fälle hatten, gerade auch bei Jugendlichen. Wir kommen bei der Jugendkriminalität von Zahlen vor 20 Jahren, die um ein Vielfaches höher lagen als das, was wir heute haben. Aus meiner Sicht gibt es deshalb keinen Grund, diese Zahlen zu dramatisieren. Man muss sich das natürlich nüchtern angucken. Man muss angucken, wie entwickelt sich das in den kommenden Jahren. Man muss es mit entsprechenden Dunkelfelduntersuchungen abgleichen und gucken, ob sich dort Dinge verändern. Aber es besteht eigentlich überhaupt kein Anlass, diese Entwicklung jetzt zu dramatisieren.
Jetzt stand in dem Polizeibericht auch, dass ein Grund sei, warum die Kriminalfälle da, beziehungsweise die tatverdächtigen Kinder, warum es die Zahl angestiegen ist. Das sei, dass die viele junge Leute aus Familien sind, die nicht aus Deutschland stammen, also einen Migrationshintergrund haben. Wir haben eben von dem Melik gehört, dass es tatsächlich auch ein Problem ist für viele, die nicht aus Deutschland kommen, junge Menschen sich hier, also so Anknüpfungspunkte zu finden. Spielt das eine Rolle? Sollte das auch bei der Prävention nochmal eine größere Rolle spielen, die jungen Menschen auch gezielter anzusprechen?
Ich glaube, man muss auf diese Aspekte sehr differenziert schauen. Im Zusammenhang mit der polizeilichen Kriminalstatistik ist ja viel über diese Kategorie der Nichtdeutschen, also der Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, gesprochen worden. Und ich glaube, der Fokus darauf, der hilft uns eigentlich nicht weiter, sondern der verblendet eigentlich mehr, als dass er was erklärt. Weil in dieser Gruppe der Nichtdeutschen, da verbergen sich sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Das können Touristen sein, das können Geflüchtete sein, die seit ein paar Monaten in Deutschland leben. Das können aber auch Menschen sein, die in Deutschland geboren sind und seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Und so ein undifferenzierter Blick bringt uns nicht weiter, sondern was weiterhelfen kann, ist, sich einzelne Gruppen in dieser sehr großen Kategorie anzuschauen. Und auch da muss man sich aber immer klar machen, ob Menschen Straftaten begehen, hängt nicht von der Staatsangehörigkeit oder von einem Migrationshintergrund ab, sondern hängt von den sozialen Lebensbedingungen ab, in denen die Menschen aufwachsen. Ja, wo wohnen sie, wo leben sie, was haben sie für eine Schulbildung, wie ist das familiäre Umfeld, wie ist das soziale Umfeld und unter anderem auch, was machen sie für Ausgrenzungserfahrungen in ihrem Sozialisationsprozess. Und da könnte man sicher noch genauer drauf schauen.
Hat es auch was damit zu tun, dass es wird ja immer wieder auch angeprangert, dass das gesellschaftliche Klima verrohender geworden ist. Spielt das vielleicht auch eine Rolle?
Aus kriminologischer Sicht ist diese Debatte ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil wenn wir uns das langfristig angucken, dann leben wir in einer Gesellschaft, die immer sensibler für Gewalt wird. Wir haben eine Gesellschaft, in der es viel weniger Gewalt gibt als noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Früher war die Wirtshausschlägerei oder die Schulhofschlägerei im normalen Alltag, hätte niemand eine Anzeige erstattet. Das sehen wir heute sehr viel kritischer, sehr viel sensibler. Es wird sehr viel schneller Anzeige erstattet. Deshalb kann ich so eine generelle allgemeine Verrohung nicht erkennen. Ja, es gibt bestimmte Bereiche, also wenn wir uns die Radikalisierungsforschung angucken, wo man sagen muss, da gibt es bestimmte gesellschaftliche Gruppen, wo vielleicht entsprechende Tendenzen stattfinden. Aber eine allgemeine Verrohung oder eine generelle Zunahme der Gewalt, das ist aus kriminologischer Sicht einfach nicht der Fall.
Kinder und Jugendliche, die einmal straffällig geworden sind, brauchen auf jeden Fall viel Unterstützung, um aus dem Teufelskreis von Gewalt und Kriminalität, oft verbunden auch mit Drogenabhängigkeit, wieder rauszukommen. Und Eva-Maria Götz hat sich ein Projekt in Essen angeschaut, Werkstatt Solidarität. Und sie erzählt uns jetzt, was da genau gemacht wird.
Ja, wir haben ja gerade schon gehört, wie wichtig das ist, dass die Jugendlichen von ihren Eltern auch unterstützt und betreut werden, im Zusammenspiel dann vielleicht mit der Jugendarbeit und der Polizei. In der Werkstatt Solidarität betreut man Jugendliche ab 14 Jahren, die das erstmal alles nicht mehr haben, die aus allem rausgefallen sind. Ein Jugendlicher hat mir gestern sein Leben bisher erzählt.
Mit 11 Jahren haben mich meine Eltern auf die Straße gesetzt, seitdem war ich auf mich allein gestellt. Dann war ich 3,5 Jahre obdachlos, habe mein Leben auf der Straße durchgekämpft, habe unter der Brücke geschlafen, bin durch viele, viele Wohngruppen tatsächlich durchgefallen, habe viele Regeln nicht beachtet. Ich war selber 3,5 Jahre im Knast, wegen versuchtem Totschlag und wegen schwerer Körperverletzung und Drogenhandel bin ich jetzt da raus. Bis vor kurzem war ich auf Bewährung und seitdem bin ich frei.
Ja, und jetzt lebt er schon seit 3,5 Jahren in einer Wohnung der Werkstatt Solidarität. Und er hat mir erzählt, was ihm geholfen hat.
Da hat mir sehr viel geholfen. Die Betreuer, die für mich zuständig sind, die Menschen, die hier arbeiten. Und um überhaupt, dass ich die Chance hatte, mich nochmal zu beweisen und diese Möglichkeit zu haben, dass mir jemand die Chance gibt und ich das wieder in die Tat umsetzen kann. Das war das, was mir jetzt geholfen hat, schlussendlich, dass ich jetzt hier bin.
Bei den Jugendlichen, die die Werkstatt Solidarität betreut, und es sind rund 170 an der Zahl im westlichen Ruhrgebiet, das sind Jugendliche, die bisher jedes System gesprengt haben. Der Geschäftsführer der Werkstatt Solidarität, Peter Hehmann, hat mir berichtet, wie sie das eigentlich machen, dass sie zu diesen Jugendlichen überhaupt wieder Kontakt bekommen.
Wir suchen Wohnungen, richten dann die Wohnung mit den Jugendlichen gemeinsam ein, weil es soll ja ihr Zuhause sein, nicht unser Zuhause, und versuchen die Jugendlichen erstmal in Anführungszeichen wohnfähig zu machen. Wie man Müll trennt, dass man eventuell samstags das Treppenhaus reinigen muss, dass man Ruhezeiten einzuhalten hat und so weiter. Das versuchen wir alles mit denen einzutrainieren.
Und wenn das ein bisschen geglückt ist, wenn man überhaupt den Kontakt wieder aufgebaut hat und die Jugendlichen einen geschützten Raum haben, in dem sie sein können, dann gibt es ein ganzes Netzwerk von Angeboten, das über die Stadt verteilt ist. Da gibt es einen Kleider-Secondhand Laden, in dem die Jugendlichen lernen, strukturiert wieder zu arbeiten. Es gibt eine Fahrradwerkstatt, Kreativ- und Metallwerkstätten. Es gibt eine Möbelkammer, damit die Jugendlichen sich auch selber einrichten können, und eine Holzwerkstatt, wo sie die Möbel bearbeiten können. Und in der Holzwerkstatt arbeitet der Sozialarbeiter Oliver Torx, der mir erzählt hat, was man für Voraussetzungen braucht, um mit diesen Jugendlichen zusammen Erfolge zu erzielen.
Man braucht auf jeden Fall ein Gemüt wie ein Schaukelpferd. Ne? Es ist nicht so einfach. Und unsere ganze Arbeit basiert darauf, dass wir niederschwellig arbeiten. Das heißt, es ist normal, dass die Jugendlichen unter Drogeneinfluss hier hinkommen, aggressiv sind, schlecht gelaunt, Psychosen haben, solche Sachen. Ja, wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten da immer gelassen mit umzugehen. Und wir machen auf jeden Fall große Fortschritte, wenn es um Sozialverhalten geht. Die Jugendlichen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie ankommen, und dann entwickelt sich auf jeden Fall ein Teamgeist.
Und Teamgeist scheint mir ein Motiv zu sein, das über der ganzen Arbeit der Werkstatt Solidarität steht, so wie Peter Hemann mir das gestern alles gezeigt und beschrieben hat, was er und sein Team da in Essen aufgebaut haben. Es funktioniert nur mit einem Netzwerk, auch der ganzen Jugendhilfeträger untereinander, auch hin zur Polizei. Man guckt da auch sehr genau auf Kurve kriegen. Und Peter Hemann hat mir erzählt, ja, was er versucht oder was die Jugendhilfeträger versuchen, mit den Jugendlichen zusammen zu erreichen.
Es ist unser Ziel, pädagogisch auf ihn einzuwirken, dass er sein Verhalten ändert oder dass er seinen Ballast, den er mit sich rumträgt, aufarbeitet. Ob das mal zu Gerichtsprozessen überhaupt erstmal hinzugehen, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, zu suchen mit ihm gemeinsam oder mit ihr gemeinsam, was die geeignete Hilfe ist, ob mal auch was Therapeutisches angesagt ist und überhaupt aus der totalen Perspektivlosigkeit die Jugendlichen rauszuführen, indem wir mit ihnen gemeinsam eine Perspektive entwickeln.
Ja, jetzt haben wir auch noch einen kleinen Einblick bekommen in die Werkstatt Solidarität in Essen, die Eva-Maria Götz für uns besucht hat. Mich würde mal interessieren, Herr Wienand, Sie sind ja auch pädagogische Fachkraft. Wir haben eben gehört, man muss ein Gemüt haben wie ein Schaukelpferd. Würden Sie das bestätigen?
Ja, man braucht auf jeden Fall Geduld. Man haben das ja beide vorhin auch gesagt. Man muss aushalten, dass die Jugendlichen nicht immer die Wege gehen, die wir für sie wollen. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Jugendlichen wertschätzen, dass wir da bleiben, dass die Jugendlichen sich überrascht sind, dass die Jugendlichen oft die Erfahrung schon gemacht haben, wir sind in der Regel nicht die ersten Sozialarbeiter, die in so eine Familie reinkommen, aber wir haben vielleicht ein bisschen längeren Atem als andere Institutionen und das zahlt sich auf Dauer immer in Beziehungen aus.
Wann stellen Sie denn das Stoppschild auf?
Also wenn tatsächlich wir eine Familie betreuen und über einen längeren Zeitraum tatsächlich sämtliche Verbindlichkeiten, Termine nicht eingehalten werden, unentschuldigt zu treffen, man nicht erscheint oder die Tür nicht aufmacht, nicht antwortet, dann wäre der Punkt, wo wir nochmal einen Termin setzen und sagen, da müssen wir jetzt mal reden, ob wir abbrechen oder nicht. Das wäre so der Punkt. Aber wir haben, wenn jetzt ein einzelner Teilnehmer des Systems, zum Beispiel der Jugendliche oder die Eltern, mal eine Phase haben, wo sie nicht so mitwirken, können wir immer ausweichen auf den anderen Teil. Also solange das System sich noch bewegt, hören wir nicht auf. Kann ich für unseren Stand noch zu sprechen.
Frau Brockhorst, würden Sie das unterstützen oder wann sagen Sie, das geht jetzt gar nicht mehr?
Ich kann dem so beipflichten. Das ist tatsächlich bei uns in Hagen auch in den seltensten Fällen vorgekommen, dass wir abbrechen mussten. Wir haben immer die Möglichkeit, über den Teilnehmer selber oder die Eltern noch dran zu bleiben, in der Familie zu bleiben. Und dann gibt es auch mal vielleicht für den Teilnehmer, das war bei Julia auch nicht anders, ne? Da habe ich ja auch erst mit der Mutter begonnen zu arbeiten oder zwischenzeitlich mal eine Pause eingelegt. Das ist völlig in Ordnung und das ist, glaube ich, auch das, was uns auszeichnet, dass wir besonders lange dranbleiben.
Also die Kontinuität auch. Jetzt würde mich noch auch interessieren, wir haben eben gehört, dass dieses Projekt, was Eva-Maria Götz vorgestellt hat, Werkstatt Solidarität, die hätten durchaus auch Interesse, hier mitzumachen bei Kurve kriegen. Herr Bialon, wie läuft das denn, wie die Vernetzung? Also wonach suchen Sie Ihre Institutionen aus, mit denen Sie zusammenarbeiten oder auch Ihre Träger?
Also gerne würden wir uns kennenlernen. Und würden dann einen Termin machen, um zu schauen, wo kann man gemeinsame Arbeit erledigen. Weil wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel, das ist völlig richtig. Und grundsätzlich suchen wir uns natürlich Träger aus in dem Bereich, in dem unsere Zuständigkeit liegt. Also wir werden Träger aus Duisburg nehmen, die pädagogische Maßnahmen anbieten und dann einkaufen. Jetzt ist, ich habe gerade gehört, der Träger in Essen. Das wäre für uns jetzt schwierig, aber die Essener Kollegen aus Kurve kriegen können da sehr gerne Kontakt mit aufnehmen. Und wenn wir hier ähnliche Träger finden, die solche Arbeiten anbieten, dann sind wir hoch interessiert daran, mit denen zusammenzuarbeiten.
Herr Wendelmann?
Ja, das ist ja gerade das System Kurve kriegen. Also wir haben pädagogische Fachkräfte, die bei uns unter Vertrag sind. Die haben bestimmte Kompetenzen, bestimmte Kapazitäten und möglicherweise eine gute Beziehung zu diesen jungen Menschen und können das selber machen. Wenn das nicht funktioniert, weil eines der drei möglicherweise nicht passt, entweder haben sie schon zu viele Klienten oder sie haben die Kompetenz nicht genau individuell mit diesem Fall zurechtzukommen, dann besorgt man sich im Markt der Träger der freien Jugendhilfe genau die Kompetenz, die es braucht. Und wir haben in der Initiative, wir nennen es Drittanbieter-Atlas, für ganz NRW haben die Kollegen, die pädagogischen Fachkräfte, das zusammengestellt. Hunderte von Anbietern drin für bestimmte Themen, die bespielt werden müssen. Denn das zeichnet hier uns gerade aus, dass wir versuchen, hoch individuell auf diese jungen Menschen einzugehen. Es nützt nichts, mit der Gießkanne Prävention drüber zu gießen und gucken, was sich tut, sondern unser System ist, wenn man das Bild nochmal verwenden möchte, Injektionsnadel. Also genau hinzugucken, welche Ursache müssen wir bearbeiten. Das hat was mit den Rollen zu tun. Polizei beschäftigt sich mit dem Symptom Kriminalität. Die Ursachen dafür, das ist nicht Polizeiarbeit. Deswegen sind wir auch völlig rollenklar in der Initiative. Das ist die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte, herauszufinden, warum ist der junge Mann, die junge Frau kriminell? Was sind die Ursachen und was müssen wir tun, damit diese Ursachen, diese Risikofaktoren abgestellt werden? Im ersten Schritt ändert sich Verhalten und im zweiten stellt sich auch das Thema Kriminalität an. Und die Polizei, und das ist unser Ziel natürlich, hat das Thema Kriminalität abgehakt.
Herr Wendelmann, inwiefern unterscheidet sich denn vielleicht auch das Bedürfnis, sage ich jetzt mal, in Paderborn? Gibt es da andere Träger und auch andere Konzepte oder ist das überall immer gleich, wie Kurve kriegen vorgeht?
Also ich glaube, dass die Träger in Paderborn, die dort mit Kurve kriegen zusammenarbeiten, ein ähnliches Portfolio haben wie überall. Also wichtig ist, dass wir Träger finden, die eben bestimmte Sachen, die wir benötigen, auch anbieten. Nehmen wir mal an, wir haben eine junge Dame im Programm, die ein Anti-Gewalt-Training für Mädchen braucht. Vielleicht gibt's das in Paderborn nicht. Dann guckt man in den Drittanbieter anders. Vielleicht gibt's das in Bielefeld oder in Gütersloh. Und wir können nach diesem Muster was installieren. Und dann wird es für Kurve kriegen geschaffen. Also wir versuchen hochindividuell auf das zu reagieren, was wir vorfinden.
Auf die Bedürfnisse sozusagen auch der Kandidaten, die dann bei Ihnen sind. Immer mehr Heranwachsende als Tatverdächtige. Was tun gegen steigende Kinder- und Jugendkriminalität ist unser Thema heute Vormittag. Wir sind bei der Polizei hier in Duisburg und melden uns nach den Nachrichten wieder und sind auch gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer dann zu sagen haben. Wenn Sie sich noch melden wollen, 00800 44 64 44 64 ist die Telefonnummer. Und dann hören wir uns gleich wieder hier aus Duisburg.
Deutschlandfunk. Agenda.
Ja, und herzlich willkommen zum dritten Teil der Agenda hier vor Ort in Duisburg. Bei der Polizei sind wir, weil es hier das Präventionsprojekt Kurve kriegen gibt. Ein Projekt für Kinder und Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind und dann aber wieder auf Kurs kommen mit Hilfe der Unterstützung der verschiedenen Mitwirkenden bei dem Projekt. Und jetzt haben wir eben schon ein bisschen auch über die Zahlen gesprochen, die ja sehr viel Aufregung ausgelöst haben in der Öffentlichkeit, steigende Kriminalzahlen, beziehungsweise die Kriminalstatistik wurde veröffentlicht und steigende Zahlen unter Jugendlichen. Herr Wendelmann, wie sehen Sie das? Wir haben eben die Einschätzung von Herrn Singelstein gehört, dass es eher dramatisiert wird in der Öffentlichkeit und er das nicht so alarmierend sieht, wie es in den Medien beschrieben wurde. Wie sehen Sie das?
Ich bin da ganz bei Professor Dr. Singelstein. Also das Dramatisieren bringt uns in diesem Zusammenhang nicht weiter. Gleichermaßen aber auch nicht das Bagatellisieren, sondern unsere Prämisse in Kurve kriegen ist das Fokussieren. Egal, wie groß die Menge ist. Und natürlich ist es interessant zu wissen, wenn wir Anstiege haben, warum steigt das an? Und deswegen haben wir auch gerade aus dem Innenministerium heraus Forschung in Auftrag gegeben. Warum steigen diese Zahlen gerade an? Wir hatten ja 2017, 18 auch schon mal eine leichte Delle in den Zahlen nach oben. Jetzt ging sie 21, 22 steil. 22, 23 etwas flacher nach oben. Das interessiert uns natürlich auch, warum ist das so? Vielleicht können wir noch Erkenntnisse daraus ableiten, aber wir sind weit davon entfernt und es stört uns auch, wenn es dramatisiert wird, weil egal, das klingt jetzt ziemlich platt, aber egal wie groß diese Gruppe der tatverdächtigen Kinder und jungen Jugendlichen ist, In ihr suchen wir die besonders Gefährdeten, besonders Kriminalitätsgefährdeten. Und auf die konzentrieren wir uns. Das ist wissenschaftlich auch unumstritten, dass es eine kleine Gruppe von jungen Menschen gibt, jungen Tatverdächtigen, die für eine Vielzahl, der Herr Bierlohn hat es anfangs gesagt, der Straftaten oder der rechtswidrigen Taten, wenn sie strafunmündig sind, zuständig sind oder verantwortlich sind. Und auf diese kleine Gruppe fokussieren wir. Also nicht dramatisieren, nicht bagatellisieren, fokussieren auf die, die besondere Probleme haben und machen. Und die Probleme, die sie haben, da kümmern sich die pädagogischen Fachkräfte. Also auch in Kurvekriegen haben wir natürlich eine absolute Rollenklarheit. Kein Polizist wird Sozialarbeiter und kein Sozialarbeiter wird Polizist. Aber die Polizei braucht für die Probleme, mit denen sie konfrontiert ist, nämlich die Straftaten da draußen, braucht sie einen Experten, nämlich die pädagogische Fachkraft, um an den Ursachen zu arbeiten. Und vielleicht noch ein Satz dazu, warum ist denn Jugendkriminalität immer so im Fokus? Jugendkriminalität findet auf der Straße statt. Das nehmen Sie wahr als Bürger. Wenn da geprügelt wird, dann sehen Sie das. Das macht Angst. Also das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung ist durch Jugendkriminalität viel stärker betroffen als durch Wirtschaftskriminalität, die viel größeren Schaden verursacht. Auch das will ich nicht bagatellisieren oder vergleichen, aber es macht deutlich, warum uns das Thema Jugendkriminalität so aufregt. Und das tut es ja nicht erst seit heute. Sokrates hat etwa 400 vor Christus schon über die Jugend geschimpft und über die Manieren, die sie an den Tag legen. Also das ist Alltag, das ist ubiquitär, bagatellhaft, episodenhaft. Das ist Jugendkriminalität, wie sie landläufig passiert. Wir haben mit einigen von Ihnen, von diesen jungen Menschen, besondere Probleme und darauf fokussieren wir. Und das kann Polizei nicht alleine. Und das ist der Gedanke von Kurvekriegen. Es ist keine Raketenwissenschaft. Wir erfinden Jugendhilfe nicht neu. Wir verpaaren Polizei und Jugendhilfe neu, indem Polizei sagt, guck mal, hier ist jemand, der macht mir echt Probleme und da habe ich Sorge, dass der in die Richtung Intensivtäter, sogenannter Intensivtäter, sich entwickelt. Bitte, liebe pädagogische Fachkraft, und wir haben den unmittelbaren Zugriff darauf, kümmere dich darum. Und er hat nichts anderes zu tun als das. Das ist kein Fingerzeig in Richtung Jugendämter. Die haben ganz andere Prioritätensetzungen. Da geht es um Leben und Tod manchmal. Da muss akut gehandelt werden. Die haben für diese polizeilichen Belange nicht unbedingt Zeit. In den vergangenen fast 13 Jahren, die wir Kurvekriegen machen, hat sich das Verhältnis zum Jugendamt sehr, sehr gut entwickelt. Wir besitzen diese Nische Kriminalprävention in Kooperation mit den Jugendämtern natürlich. Ja, und darum kümmert sich Kurvekriegen, um die besonders gefährdete Gruppe unter den tatverdächtigen jungen Menschen.
Ich möchte das Stichwort nur aufgreifen noch, dass Sie gesagt haben, dass Jugendkriminalität sichtbarer ist einfach für uns und uns deshalb auch ein bisschen Angst macht. Herr Singelstein, wie würden Sie denn sagen, wann fängt eigentlich Jugendkriminalität an? Also es gehört ja auch zum Heranwachsen, vielleicht sich auch mal zu raufen, ne, oder zu prügeln. Und wo würden Sie sagen, wann sind Alarmzeichen zu sehen?
Herr Bialon hat es ja eingangs schon gesagt, ne? Aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass Regelübertretungen im Laufe des Sozialisationsprozesses in der Jugendphase was ganz Normales sind und auch in der Gesellschaft sehr weit verbreitet sind. Die allermeisten Jugendlichen begehen im Laufe dieser Lebensphase Straftaten, probieren sich aus, finden ihre soziale Rolle, ihre Identität in der Gesellschaft. Das gehört sozusagen dazu. In der Masse sind das leichte Straftaten, ist das bagatellhafte Kriminalität und die hört auch in aller Regel von selbst wieder auf. Ja, die meisten jungen Menschen, wenn sie älter werden, wenn sie in die Ausbildung gehen, ins Studium gehen, die hören dann auf, Straftaten zu begehen. Und insofern ist es unter Umständen sogar kontraproduktiv, wenn Polizei oder Strafverfolgungsbehörden in dieser Phase stigmatisierend intervenieren. Und deshalb haben wir auch ein besonderes Jugendstrafrecht, was eben sehr zurückhaltend interveniert. Jetzt ist hier schon viel und zu Recht gesagt worden, dass es aber bestimmte Jugendliche gibt, die sich anders entwickeln. Es wird viel von der kriminellen Karriere gesprochen. Und das ist tatsächlich statistisch so belegt. Ich glaube, man muss aber ein bisschen vorsichtig sein in der Bildung dieser Kategorien, ne? Weil es ist nicht so klar, dass es auf der einen Seite die Jugendlichen gibt, die ganz viele Straftaten gibt und auf der anderen Seite die das nur ab und zu mal machen, sondern die Grenzen dazwischen sind natürlich fließend. Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach zu prognostizieren, welche Kinder oder Jugendlichen sich jetzt oder in die eine oder in die andere Richtung entwickeln. Und ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein in der Prognose, wenn man bedenkt, welche Folgen so eine Einordnung als Schwellentäter, als Intensivtäter durch die Polizei dann hat. Und ich glaube, das ist die...
Ja, sagen Sie noch zu Ende, Entschuldigung.
Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die aus wissenschaftlicher Sicht und vielleicht auch aus Sicht der anderen Länder mit dem Programm besteht. Natürlich ist es richtig und gut, dass es diese pädagogischen Maßnahmen, dass es diese Hilfemaßnahmen, dass es diese Unterstützung gibt. Aber man stellt sich natürlich schon die Frage, warum jetzt eigentlich nur im Fall von Kriminalität? Es gibt ja sehr viele andere Kinder und Jugendliche, die auch unter problematischen Bedingungen aufwachsen, sozialisiert werden und bei denen sich das vielleicht nicht unbedingt in Straftaten äußert, sondern auf andere Art und Weise, weil sie depressiv sind, weil sie Drogen konsumieren, weil sie nicht zur Schule gehen. Und warum soll denen nicht eigentlich auch so ein jugendhilferechtliches Programm zuteil werden? Und ich glaube, da sieht man genau, das ist schon was anderes, ob wir über Kriminalität reden oder ob wir über Jugendhilfemaßnahmen sprechen.
Das heißt, in Ihren Augen müsste das eigentlich viel umfassender sein, das Fürsorgeprogramm für junge Menschen?
Na, ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft schon fragen, warum wir Menschen, die offensichtlich einen Hilfebedarf haben, jungen Menschen, die einen Hilfebedarf haben, diesen Hilfebedarf ganz besonders oder nur dann zuteil werden lassen, wenn sie das in Form von Straftaten als Symptom artikulieren und da nicht in einer breiteren Art und Weise rangehen, wie es eben eigentlich die Jugendhilfe vorsieht.
Herr Wendelmann stand hier die ganze Zeit schon etwas unruhig vor mir, denn er wollte dazu noch was sagen.
Naja, ich denke, also ich gebe Ihnen auch da wieder recht, Herr Singelstein. Man muss die Auswahl derer, die für Kurve kriegen, in Frage kommen, vorsichtig und umsichtig machen. Aber Kriminalität ist nun einmal ein polizeiliches Thema. Und die jungen Menschen, die mit polizeilichen Registrierungen auffallen, als Symptome, wie gesagt, wir betrachten das als Symptom, an dem wir aber nicht, bei dem wir die Ursachen nicht bekämpfen können. Also wenn die bei uns auffallen, müssen wir gucken, in welche Richtung entwickeln die sich weiter? Und das machen wir ziemlich, und das ist neu an Kurve kriegen, ziemlich umsichtig. Da geht kein Polizist hin mit seinem Schutzmannsbauch und sagt, ja, das wird bestimmt einer. Sondern es gibt ein Studium der bisherigen Registrierung, der gesamten Aktenlage. Es gibt Gespräche mit Jugendsachbearbeitern, mit Bezirksdienstbeamten. Man informiert sich. Dann geht der Polizist, wie Herr Bierlon gerade sagte, in die Familie, macht sich ein eigenes Bild von der Familie, vertraut aber nicht seinem Urteil allein, sondern sagt, so, und jetzt kommt noch die pädagogische Expertise, geht auch in die Familie, macht sich ein eigenes Bild. Und erst wenn diese beiden Bilder zusammenpassen und man sich gleichsam Sorge macht um die Entwicklung dieses jungen Menschen, dann wird er möglicherweise, wenn er einwilligt, Kurve kriegen, Teilnehmer.
Für mich wäre noch mal interessant, Herr Bierlon, vielleicht können Sie das noch mal konkretisieren. Wann merken Sie, da ist ein Kandidat, da geht es eben über die gewöhnliche Prügelei oder so hinaus?
Das ist ein Zusammenspiel der Expertisen von Pädagogik und Polizei. Das ist natürlich eine Erfahrung, das ist eine Bewertung des Umfeldes, das ist die pädagogische Einschätzung. Und deswegen gehen ja beide in die Familien, machen eine sogenannte Familienanalyse und bewerten dann, haben wir kriminalitätsgefährdende Faktoren, die den Teilnehmer aufnehmen lassen. Das heißt, ich möchte da auch Professor Singelstein deutlich mal zustimmen. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Also es ist ein ganz schwieriger Prozess. Wir sind nicht in der Mathematik, wo wir eins und eins zusammenstellen und sagen, wenn die Faktoren da sind, dann wird dieser Jugendliche zum Intensivtäter. So ist das ja nicht. Das heißt, wir müssen natürlich ganz weitreichende Analysen vornehmen und Bewertungen vornehmen, um diese Prognose zu treffen. Das heißt am Ende aber trotzdem nicht, dass wir richtig liegen. Es kann auch sein, dass wir jemanden aufgenommen haben, der sowieso nicht zum Intensivtäter geworden wäre. Das werden wir zu seinem Zeitpunkt wissen. Aber ich möchte an einer Stelle noch mal aufsatteln, wenn es darum geht, die Gesellschaft hat ja die Aufgabe, Jugend in ihrer Entwicklung zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass Jugend so aufwächst, wie es jugendtypisch ist. Das ist eine Aufgabe des Jugendamtes. Kriminalität vorzubeugen, ist eine polizeiliche Aufgabe. Aber an dieser Stelle glaube ich, und das möchte ich einfach mal deutlich sagen, hat die Gesellschaft schon versagt, in gewissen Punkten zu sagen, wir müssen der Jugend ein Umfeld bieten, aber das ist kein polizeiliches Problem, wo sie so aufwächst, dass solche Dinge gar nicht passieren können. Dass die von vornherein, wir können sie nicht ganz aufschließen, aber dass wir den Jugendlichen ein Umfeld bieten. Das fängt aber da an, wenn die Politik die Gelder für Vereine kürzt, weil wir keine Übungsleiter mehr haben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Jugend nicht in den Sportverein geht. Und wir haben gerade gehört, Sport ist unglaublich wichtig. Sport hält Jugend von Kriminalität ab und gibt also auch Möglichkeiten, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber in den Vereinen lechzt man nach Übungsleitern. Die Gelder werden gekürzt. Es ist kein Personal da, um die Jugend zu betreuen. Wer soll denn den Jugendlichen, der gerne Fußball spielen will, wer soll den denn unterstützen?
Ja, ist angekommen, können wir jetzt nur nicht weiter vertiefen. Aber was wir schon machen können, ist, dass sich die Schulen ja zum Beispiel durchaus auch Gedanken machen, wie man Gewalt präventiv entgegenwirken kann. Und Eva-Maria Götz war an der Oswald von Nell-Bräuning-Schule in Rödermark und hat sich mit 7 Klässlern mit einem sogenannten PIT-Projekt mit ihnen darüber gesprochen. Das sind Rollenspiele und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Da war so eine Linie und daneben waren die ganze Klasse. Und die musste verhindern, dass wir am Ziel ankommen, weil da am Ziel war ein Bonbon. Und die haben immer einen weggeschubst, damit er halt nicht an dieses Ziel kommt.
Kennt ihr denn diese Probleme, die ihr da durchspielt?
Manchmal, wenn man von den Pausen reinkommt, dann schubsen sich die Leute, drängeln. Aber man muss da irgendwie auch durchkommen und das ist nicht so schlimm.
Habt ihr denn auch schon mal bei diesen Projekten euch mit Gewalt beschäftigt, wenn ihr zum Beispiel seht, dass andere Kinder was klauen oder prügeln, wie man dann damit umgeht?
Also ich hatte ein paar Mal Schlägereien. Ich habe auch mit ein paar Leuten ein bisschen Stress. Aber ich weiß halt, wie ich mit in solchen Situationen umgehen kann, dass ich die Leute ignorieren soll und dass ich so dem Streit aus dem Weg gehe.
Und hilft euch Pit? Findet ihr das gut?
Also ich finde schon sehr. Also weil wenn du zum Beispiel Fragen hast und dir irgendeine Situation unwohl vorkommst, kannst du halt auch dort fragen und sie geben dir auch Tipps. Die geben wirklich Tipps, die wirklich einem weiterhelfen könnten.
Also wenn zum Beispiel ein Auto fährt vorbei und es bleibt stehen und jemand spricht dich an, dann haben wir gefragt, was man da machen soll. Und sie haben gesagt, dass man nicht so viel Kontakt mit dieser Person suchen soll, nicht anfangen, mit denen zu sprechen.
Ja, um Hilfe zu bitten. Familienmitglieder, die Polizei generell.
Die Polizei hat auch gesagt, die Polizistin, dass wenn man sich unwohl fühlt in einer Situation, dass man die Polizei auch anrufen darf. Man sollte nur dann anrufen, wenn man sich wirklich unwohl fühlt. Nicht aus Spaß, nicht aus Gag. Aber wenn man es einmal macht und man sich nicht wohlfühlt, weil man Angst hat, dann ist es okay.
Habt ihr auch gelernt, wie man anderen Leuten helfen kann?
Also ich habe gelernt, dass wenn eine Person in einem Streit ist mit einer Person, sich da meistens nicht einzumischen, außer es geht in eine gewaltliche Richtung zu, dann, dass man der Person unterstützt, die Person und hilft und dann, dass man sagt, es reicht und stoppt sagt.
Ich glaube, jeder möchte gerne wissen, wie es ist, jemand anderem helfen zu können, also das Beste aus der Situation rauszuholen.
Das Tolle daran ist, dass wir viele Spiele spielen, aber bei den Spielen, die Spaß machen, auch wirklich was lernen fürs Leben, was total wichtig ist. Wie kann ich Probleme lösen, Probleme aus dem Weg gehen oder Leuten helfen?
Ich finde, dass PIT unserer Klasse auch hilft. Wir verstehen uns seit PIT viel besser miteinander. Wir diskutieren manchmal und keiner fühlt sich richtig ausgeschlossen. Und PIT hilft auch für unsere Zukunft, dass wir uns verstehen, dass wir auch uns in andere Menschen hineinversetzen, wie sie sich fühlen und auch wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können.
Also was ich im PIT sehr schön finde, ist, dass sehr viele Meinungen aufeinandertreffen, sehr viele verschiedene Meinungen auch und man sich auch darüber austauscht.
Ja, das waren die Erfahrungen von 7 Klässlern aus dem hessischen Rödermark. Und das Projekt wird übrigens auch mit der Polizei gemeinsam veranstaltet. Jetzt bin ich gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer zu sagen haben oder welche Fragen sie auch haben. Dörte Hinrichs in Köln.
Ja, ich möchte anfangen mit einem Kompliment unserer Hörerin Monika Dittmann. Sie schreibt, geben Sie bitte den beiden jungen Menschen mein Kompliment und meine Hochachtung weiter. Ich finde es toll, dass sie an sich gearbeitet haben und einen Neuanfang geschafft haben. Viele Hörer fragen, gibt es ein vergleichbares Modell in Sachsen, Hessen oder Berlin? Das haben wir ja schon gehört, dass es offensichtlich nicht der Fall ist und bedauern, dass es so ist. Und da in die Richtung geht vielleicht auch die Frage einer anderen Hörerin aus Frankfurt. Sie möchte wissen, im Zuge der Sparpolitik sind die Initiativen in Gefahr, gestrichen zu werden. Das würde sie für sehr bedrohlich finden. Und ein anderer Aspekt ist, wie im Netz die Jugendlichen eben dort mit Gewalt konfrontiert sind. Ob das möglicherweise auch die Gewalt selber wieder fördert, das kommt von mehreren Seiten unserer Hörer. Eine konkrete Frage geht in die Richtung, wie ist das mit den Einverständniserklärungen? Was genau steht darin? Müssen die Jugendlichen irgendwelche Rechte wissen, möchte Frau Army aus Bremen wissen. Wie läuft das Ganze mit der Freiwilligkeit ab? Und ein anderes Stichwort ist Prävention. Viele Hörer meinen, man müsste damit vielleicht schon viel früher beginnen. Vielleicht schon in den Schulen, in der Erzieherausbildung, bei den Lehrern, bei Elternabenden, in Workshops. Das wäre vielleicht ein ganz wichtiger Ansatz. Ein Berliner Sozialarbeiter sagt, er kann bestätigen, dass solche Angebote für viele Menschen, die drogenabhängig sind oder auch psychische Probleme haben, eine riesengroße Hilfe sind und auch durchaus erfolgreich. Und ein anderer Aspekt von Herrn Niederhausen, er meint, es sei auch ganz wichtig, dass Menschen das Gefühl bekommen, gebraucht und anerkannt und entsprechend auch beschäftigt und gefördert zu werden. Dann würden sie viel leichter und sanfter ins Erwachsenenleben überführt werden können. Ja, soweit die Eindrücke von unseren Hörerinnen und Hörern. Und damit zurück nach Duisburg zu Bettina Köster.
Dankeschön, Dörte Hinrichs. Und ich glaube, wir fangen am besten mal mit der Sparpolitik an, Herr Wendelmann. Ist Kurve kriegen in Gefahr, also dass da Mittel gekürzt werden möglicherweise?
Wir sind natürlich, wenn man so mag, immer im Engtanz mit unserem Minister, was die Finanzen angeht. Und wir waren noch Anfang letzten Monats bei ihm und haben über den Fortbestand gesprochen. Es gibt überhaupt keine Kürzungen, die wir zu erwarten haben. Wir werden das Programm, wir müssen es ja gerade in 23 Standorten neu ausschreiben, weil die Verträge turnusmäßig auslaufen. Darüber haben wir gesprochen, es wird ausgeschrieben, es bleibt beim Status quo. Der landesweite Ausbau, es fehlen noch 5 Kreispolizeibehörden, der wird sich ein wenig verzögern, weil wir nicht mehr Mittel kriegen. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Aber letzten Endes gibt es für uns keine Kürzung. So ist das Ergebnis der letzten Unterredung. Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ich darf, darauf eingehen, warum gibt es das nicht in Berlin, nicht in Sachsen? Ich hatte ja schon gesagt, das fragen wir uns auch, aber bemerkenswert ist, Schweden setzt Kurve kriegen um. Dort heißt es Red Kurva. Unter dem Namen wird es an 3 Standorten in Stockholm und Göteborg mittlerweile seit September letzten Jahres pilotiert und evaluiert, auch also wissenschaftlich untersucht. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Wir freuen uns darauf, auch die Erkenntnisse aus den Ländern mitzunehmen. Und die OSZE, die Gesellschaft für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat 57 Mitgliedstaaten. Und diese Gesellschaft hat Kurve kriegen als Best Practice in Europa bewertet. Und wir reisen gerade tatsächlich nach Mazedonien, nach Albanien, nach Moldawien, nach Dänemark, nach Schweden, um Kurve kriegen dort vorzustellen, weil man Interesse hat. Der Prophet im eigenen Land, so sagt man so schön, zählt vielleicht nicht immer. Warum es in Deutschland, in den anderen Bundesländern noch nicht so weit ist, wir können es nicht nachvollziehen. Eine Anekdote aus Bayern, da haben wir es mal vorgestellt. Da sagt man, das ist gut, aber wir machen nichts, was aus Nordrhein-Westfalen kommt.
Herr Singelstein, mich würde noch interessieren, es kam ja auch die Frage auf, welche anderen Projekte gibt es noch? Also welche Projekte, die vielleicht auch vorstellenswürdig sind in Deutschland? Haben Sie da einen Überblick?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Projekten. Die anderen Bundesländer machen es wie gesagt in der Regel anders. Die siedeln das Ganze dann eben nicht bei der Polizei an, sondern normal bei der Jugendhilfe. Und dort ist es dann Bestandteil der Maßnahmen, die ohnehin existieren. Aber wir haben vorhin schon gehört, es gibt da große Lücken und Mängel. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob das nicht ein Bereich ist, wo wir nicht als Gesellschaft nur die Verantwortung haben, den auch auszubauen, jungen Menschen zu helfen, sondern uns auch als Gesellschaften Gefallen tun würden, wenn wir da stärker arbeiten würden.
Jetzt kam auch die ganz konkrete Frage zur Einverständniserklärung, Frau Brockhorst. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen, was da drin steht.
Im Prinzip geht es darum, dass wir die Erlaubnis erhalten von den Erziehungsberechtigten, dass wir Kontakt aufnehmen können mit den Schulen, mit dem Jugendamt, mit Vereinen womöglich, mit all denen, die mit der Familie und mit den Kindern arbeiten. Und so können wir uns dann halt ein Bild machen und ganz individuell gucken, was braucht man.
Okay. Dann kam natürlich auch noch der Punkt Prävention schon früher beginnen. Wir haben das eben gehört, dass es natürlich auch schon Projekte auch von der Polizei teilweise, von der Schule gibt in Hessen, dass man eben schon Gewaltprävention sehr viel früher macht. Herr Wendelmann, müsste da mehr Aufmerksamkeit noch drauf gelegt werden?
Da wird ja schon ganz viel getan. Wir haben es in Hessen gesehen und es passiert gleichermaßen in Nordrhein-Westfalen. Die Dienststelle von Herrn Bialon hier in Duisburg und in allen anderen 46 Kreispolizeibehörden auch, gehen in Schulen, machen dort Gewaltprävention, Prävention sexueller Missbrauch, Cybercrime, Drogenprävention. Wir haben einen Präventionserlass in NRW, der aber sagt, das dürfen wir nicht proaktiv, wir dürfen keine Rollenspiele als Polizei und so weiter machen. Wir machen das auf Anforderung. Wenn die Schulen sagen, wir haben eine Projektwoche, dann sind natürlich die Kollegen vor Ort und bespielen genau diese Themen. Also von daher, es wird schon viel getan. Im Moment, so viel kann ich verraten, beschäftigt sich das Innenministerium gerade damit, diese Prävention, Gewaltprävention an Schulen nochmal neu zu ordnen, vielleicht ein bisschen mehr zu vereinheitlichen, vielleicht ein bisschen mehr Struktur zu geben, damit es in ganz Nordrhein-Westfalen einen roten Faden gibt.
So, und zum Schluss würde ich gerne Melik fragen, hast du eine konkrete Vision, was möchtest du machen jetzt?
Ich will einen Marathon angreifen, ich will unbedingt einen langen Marathon laufen und ich versuche, etwas aus meinem Leben noch zu machen. Ich will auch als zweite Option noch Security werden und fange auch nächstes Jahr eine Ausbildung an und fertig ist.
Julia, du auch, ganz kurz.
Ich mache mittlerweile eine Ausbildung in der Pflege, die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau. Und mein Ziel ist es eigentlich, danach soziale Arbeit zu studieren und auch als pädagogische Fachkraft zu arbeiten.
Und Vorbild zu sein sozusagen, weil du es selber geschafft hast, auch aus der Nummer herauszukommen, aus der Kriminellen sozusagen. Ja, das war's für heute in der Agenda vor Ort. Wir haben berichtet über Kurve kriegen und andere Präventionsprojekte gegen Jugendkriminalität und verabschieden uns jetzt hier, danken natürlich ganz herzlich, dass wir bei der Polizei zu Gast sein durften. Und am Mikrofon sagt Tschüss Bettina Köster, und mit Umwelt und Verbraucher geht's gleich weiter.